Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, die SS.
Jawohl.
Gründung der SS, Auflösung der SS, einfach nur
Gründung die SS. Der SS.
Gründung
der SS am 1. April 1925. Das ist schon relativ früh in der Parteigeschichte der NSDAP. Und wenn man so ein bisschen von Anfang an guckt, also etwa ab 1920, seitdem gibt es ja das berühmte Programm der NSDAP. Und dann sagen wir einfach mal, dass in dem Jahr das Datum ist, an dem diese Partei gegründet wurde. Mhm. Und es gab von Anfang an sowas wie eine Stabswache. Und diese Stabswache war also im Gefolge von Adolf Hitler, der dann damals durch die Säle dieser Republik trommelte und auch der Trommler genannt wurde. Und die hatten natürlich die Aufgabe, den Saal zu schützen, also vor Kommunisten und Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, die diese NSDAP-Versammlung gestört haben.
Ah, Saalschutz.
Gibt es war
eine Schweizer Saalschutz. Band, die heißt Saalschutz, fällt mir da gerade ein.
Ja. Aber diese NSDAP, das kann man wirklich so grundsätzlich sagen, war von ihrer Gründung bis einschließlich zum 1. Juni 1934, das war die Nacht der langen Messer, von parteiinternen Intrigen gekennzeichnet, wo also, ich sag mal, ähnliche Machtstrukturen aufgebaut wurden, die dann gegenseitig um die Gunst Hitlers oder der anderen Führungsleute gebuhlt haben. Im Übrigen eine Strategie, die Hitler dann bei der Organisation des Staates auch angewendet hat. Also er hat immer dafür gesorgt, dass es mehrere Nasen gibt, die auf einer Hierarchieebene sind und die dann sozusagen sich gegenseitig bekämpft haben, um bei ihm Gehör zu finden. Und dieses gegenseitige Bekämpfen hat dann dafür gesorgt, dass keiner so mächtig werden konnte, ihn zu stürzen. Also mir ist nicht bekannt, ob einer, ich sag mal Göring oder Himmler oder Heydrich, also diese großen, schlimmen Nazis, dass da einer wirklich ernsthaft die Idee hatte, zu putschen oder selbst an die Stelle Hitlers zu treten. Das ist nicht passiert.
Aber gab es nicht mal von irgendwem so eine Reise nach England, der versucht?
Ja, das war was anderes, das erzähle ich gleich. Wir kommen jetzt so ein bisschen von der SS ab, aber das war das gleiche Prinzip, dass du einfach dafür sorgst, so eine Art organisiertes Chaos hinter dir zu entfachen, damit die immer mit sich selbst beschäftigt sind. Oder auf jeden Fall, wenn einer hochmuckt, ja, einer will hoch, dann kommt direkt ein anderer und sagt, das darfst du nicht, weil da will ich hin. Und schon kriegt Hitler das mit und kann dann entsprechend reagieren. Der nach England gegangen ist, das war Rudolf Hess.
Genau, ja.
Und auch das war eine sehr, ich sag mal, kluge Personalentscheidung, weil Rudolf Hess auf gar keinen Fall das intellektuelle Niveau hatte, den anderen sozusagen gefährlich zu werden. Und den hat Hitler rausgezogen und zu seinem Stellvertreter gemacht. Verstehe, also ihn über die anderen hochgehoben. Und Rudi Hess hatte derartig einen an der Marmel offenbar, dass er wirklich geglaubt hat, er könnte 1940 mit einem Aktenkoffer, in dem ein Apfel, ein Butterbrot und offenbar auch ein Blatt Papier gewesen sein soll, mit einem Flugzeug nach England zu Churchill fliegen und zu sagen, wir machen jetzt hier einen Separatfrieden. Weil damals tobte ja die Luftschlacht um England. Und der Versuch, England zu unterwerfen, um dann den Rücken frei zu haben gen Osten, also Sowjetunion. Wobei Hitler immer gesagt hat, England ist eigentlich unser in Anführungsstrichen arischer Verbündeter. Deswegen will ich eigentlich keinen Krieg gegen die führen. Aber wenn sie nicht wollen, dann müssen sie halt fühlen und dann kriegt es, dann wurde halt England bombardiert. Und in dieser Situation fliegt also Hess nach England und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Es ist ein Psychologiespiel vom Allerfeinsten. In England wird darüber nicht berichtet. Da wird gesagt, Hess ist gelandet und das war's dann. Und Churchill hat hat das natürlich mitbekommen, klar. Und hat auch das Ansinnen mitgeteilt bekommen. Also er wollte wohl offenbar über Frieden mit ihm reden. Hat Churchill gesagt, der hat ein Knallstöckchen in Tower. Und dann hat er da im Tower gehockt und Schluss war's. So. Und in Deutschland wurde das auch mehr oder weniger verschwiegen. Es wurde kein Bohai drum gemacht. Also nicht der Verräter und all diese. Wurde einfach nicht gemacht. Es wurde mehr oder weniger verschwiegen. Und dann gibt es um diesen Rudolf Hess, wie wir alle wissen, dann eine merkwürdige Geschichte drumherum, bis hin zu einem Buch, das nur in englischer Sprache erschienen ist, The Double Murder of Rudolf Hess, also der zweifache Mord oder Tod von Rudolf Hess. Der erste wäre dann gewesen im Spandauer Gefängnis, irgendwann Ende der 80er Jahre.
Dagegenüber habe ich Ende der 90er Jahre gearbeitet, tatsächlich.
Ja.
Und gelegentlich liefen da seltsame Gestalten rum. Auf der Suche nach dem Gefängnis von Rudolf Hess stand aber ein Mediamarkt.
Also der wurde als einziger Gefangener mit 600 Bewachern da festgehalten und die einzigen, die darauf bestanden haben, war die Sowjetunion. Also warum auch immer, keine Ahnung.
Egal. Ach echt, die Russen wollten, dass der da sitzen bleibt?
Unbedingt.
Und die anderen
unbedingt.
Alliierten und haben gesagt, komm, schmeiß den raus.
Oder? Ja, das ist teuer und ist sinnlos. Der Mann hat Gicht und kann nicht mehr laufen und was soll von ihm ausgehen? So. Mhm. Was aber noch viel schöner und wirklich, das ist eine wunderbare Verschwörungserzählung, die ich sehr, sehr liebe und die man unbedingt erzählen muss. Es gibt offenbar aus dem Ersten Weltkrieg einen Lungensteckschuss bei Rudolf Hess, dem wirklichen Rudolf Hess, den hat er sich im Ersten Weltkrieg eingefangen und dann gab es ärztliche Untersuchungen dann im Gefängnis nach 1945 und da ist die Lunge ohne Steckschuss, also da siehst du keine Narbe und gar nichts. Und das Zweite ist, wo dann alle Leute sagen, das kann alles überhaupt nicht sein, der Mensch, der in Spandau in Haft saß, der Rudolf Hess, hatte derartige Gicht, dass er die Finger gar nicht mehr richtig bewegen konnte und der konnte sich auf gar keinen Fall eine Schlinge um den Hals legen, an der er dann baumelte am Fenstereck. Also es gibt so ein paar Ungereimtheiten, da will ich jetzt nicht sagen, dass ich das glaube oder nicht, aber das sind einfach so Geschichten, die dann um diesen Mann herumgehen und das ist eben auch ein letzter Ausfluss dieser völlig ungeklärten Strukturverhältnisse im Dritten Reich. Mhm. Es gab eine Hierarchie, aber es gab eben Menschen auf gleicher Hierarchieebene, die sich versuchten, gegenseitig zu bekämpfen. Und das ist auch eine Geschichte von SA und SS. Und ich will mal sagen, wir gehen jetzt mal zurück, Mitte 1923. Da war also die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Stabswache? Die wurde dann wegen interner Machtkämpfe aufgelöst und umbenannt Mitte 23 in den Stoßtrupp Adolf Hitler. So, dieser Stoßtrupp Adolf Hitler nahm teil am sogenannten Hitlerputsch, der war am 9. November 1923. Er ist kläglichst gescheitert. Hitler wurde 2 Tage später festgenommen und zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er, ich glaube 9 oder 10 Monate in Landsberg abgesessen hat. Jedenfalls wurde er am 20. Dezember 1924 aus der Haft entlassen. Er hat die Zeit genutzt, dieses unsägliche Buch Mein Kampf zu schreiben und hat kaum, dass er aus der Gefängnistür raus war, damit begonnen, tatkräftig die NSDAP zu restrukturieren, weil es gab natürlich nach dem Hitlerputsch Verbot von Parteiorganisationen, es gab Unterdrückungsversuche der Weimarer Republik, weil ja nun dieser Putsch stattgefunden hat und eine Republikgefährdung massiv erkennbar war. Und im Zuge dieser Reorganisation der NSDAP wird am 1. April 1925 erst ein Saalschutz, das wurde dann umgebaut in Schutzkommando und dann Sturmstaffel und daraus wurde dann schließlich die Schutzstaffel bzw. die SS. So, das ist aber nur der eine Teil der Entscheidung oder der Schwierigkeiten, in denen die NSDAP zu der Zeit steckte, denn es gab parallel und schon sehr viel länger die SA. Das war auch so eine Art Saalschutz, nannte sich Sturmabteilung. Mhm. Die waren also immer bei den Umzügen draußen zu sehen und die waren also sozusagen nach außen sichtbare Kolonnen der Nazi-Partei. Und diese SS wurde von der SA nun als Konkurrenz natürlich betrachtet. Es wurde dann sehr persönlich ausgetragen. Es gab Fake News, würde man heute sagen, oder Denunzierungen bei Hitler jeweils von der gegenüberliegenden Seite. Einer der obersten SA-Führer, der wurde tatsächlich 1926 auch als ein solcher intronisiert, war Franz Pfeffer von Salomon. Und dieser oberste SA-Führer, der hatte unter sich alle paramilitärischen Verbände, einschließlich der Hitlerjugend. Und das Spannende daran ist, die SA war über der SS angesiedelt und Himmler, der später Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei war, war der Sekretär des obersten SA-Führers Mitte der 20er Jahre. So, und damit war sozusagen...
Heißt das, Himmler hat sozusagen die SS aus der SA herausgeputscht und stärker gemacht?
Er hat das nie richtig akzeptiert natürlich. Mhm. Und das ist ja klar. Du hast also Himmler, der immer schon das... Also Himmler von seiner, ich sag mal, Grundstruktur war so ein Blut- und Boden-Typ. Mhm. Ja, der war, also der Acker ist unsere Scholle. Und
der war so ein ganz furchtbarer Esoteriker, der alle möglichen...
Ja, das ist ein Esoteriker gewesen, der also die Ähre, das Korn, die Ähre, das war also sein großes Ziel. Und er hatte eben diese unsägliche Verbindung hergestellt zwischen dem Blut und dem Boden. Das heißt, das Blut der Menschen, die auf diesem Boden sind, hat eine Verbindung. Das ist dieser esoterische Quatsch. Und deswegen ist also dieser Boden, die Heimat, die Scholle, das eigene ist mit dem Blut der Menschen, die darauf leben, zu verteidigen, auf jeden Fall. Und sauber zu halten, alles in Anführungsstrichen gesagt, von artfremden Einflüssen. So nach dem Motto, du jätest ja auch Unkraut. So, das ist so die, also er war so bei den Artamanen. So
ja, da gab es auch diese Forschungsgruppe Ahnenerbe oder wie
das hieß. Ja, das war dann später, genau, aber die, so, aber
er kommt Indien eben nach Nazis gesucht haben, auf die sie sich, also völlig, völlig wahnsinnig. Das war ein gutes Buch von Colin Wilson, glaube ich, da, oder? Ah, ich nagel mich nicht, es gibt kein gutes
Buch. Ist egal. Also jedenfalls, also das war diese Richtung innerhalb der NSDAP, also jetzt auch der SS. Und Himmler war dann also erstmal der Sekretär des obersten SA-Führers. Die konnten natürlich nicht lange miteinander gut arbeiten, das ist ja klar. Und 3 Jahre später wird Himmler Chef der SS. Aber er ist immer noch unter der SA. Mhm. Es gab aber vor ihm schon Chefs der SS, das war Julius Schreck und danach Ernst Haydn. Aber zeitgleich zu Himmler geht eine zweite Figur in der NSDAP nach oben, das ist Ernst Röhm. Ernst Röhm war einer der frühen Kämpfer, der also ganz früh mit Hitler schon Seite an Seite marschierte und also zu den ersten, keine Ahnung, 100 Parteimitgliedern gehörte. Und Ernst Röhm, das war der Typ, den man so im Schulbuch kennt, der hatte so einen Schmiss auf der Wange. Das kommt aus irgendeiner studentischen Verbindung, wenn ich das richtig sehe. Und der war sozusagen der große Konkurrenz von Himmler. Dann kommt 1933 die sogenannte Machtergreifung, was eine Machtübertragung war. Mhm. Und es ist jetzt die Entscheidung zu treffen, was machen wir jetzt? Nehmen wir die SS als Obergruppe oder nehmen wir die SA? Und da muss man dazu sagen, die SA war immer schon von Anfang an zweigespalten in Leute, die nach der ersten Revolution, von der Sie sprachen, 30. Januar 1933, sofort die zweite Revolution wollten. Und diese zweite Revolution wäre dann eine sozialrevolutionäre gewesen. Mhm. Da gab es also Leute, die, ich sag mal, Linke innerhalb der NSDAP waren. Also Alice Weigel, möge es mir verzeihen, das waren alles Nazis und schlimme Faschisten. Aber innerhalb dieser Faschisten und nicht bei Hitler gab es Leute, die
das mit dem Sozialismus ernst gemeint
die,
haben.
Genau, die den Sozialismus, die wollten das Nationale und den Sozialismus verbinden. Mhm. Gab es übrigens auch auf der Linken, da nannte man das Nationalbolschewismus und hier nannte man es Nationalsozialismus. So, und in diesem Falle musste Hitler und seine Paladine, die mussten jetzt die Entscheidung treffen, machen wir eine zweite Revolution oder lassen wir den Machterwerb, den wir gerade durchgemacht haben, Ermächtigungsgesetz, Reichstagsbrandprozess, also alle diese Dinge, die in der Zeit stattgefunden haben, erste Verhaftungswellen, völliges Ausschalten der politischen Opposition, das war alles schon erledigt. So, lassen wir das jetzt laufen und machen auf dem Trott weiter oder gehen wir auf eine zweite Revolution zu, die das System insgesamt zerschlägt. Hm. Und diese Entscheidung ist dagegen gefallen und musste auch tatsächlich handgreiflich ausgetragen werden in der sogenannten Nacht der langen Messer. Diese Nacht der langen Messer hat stattgefunden vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934. Man nannte ihn auch den Röhm-Putsch, weil Röhm war sozusagen das Hauptziel dieser Mordnacht, weil er mit der Ermordung von Röhm und von Gregor Strasser, das war der Kopf dieser sogenannten Linken innerhalb der NSDAP und noch einigen anderen, also auch aus dem Reichswehrministerium gab es welche, die dann umgebracht werden, Kurt von Schleicher, der ehemalige Reichsministerpräsident, die wurden alle erledigt in dieser Nacht und es wurde dann nach außen gesagt, Röhm hätte putschen wollen. Das Gegenteil ist richtig. Geputscht. Das Gegenteil ist richtig. Es wurde gegen ihn geputscht. Ah. Ja, also es war ein Putsch gegen Röhm. Der wurde umgebracht. Röhm hatte nicht die Absicht zu putschen. Hätte auch gar nicht gekonnt mit seinen paar Männern seiner SA. Und damit ist sozusagen der Machtkampf zwischen diesen Gleichrangigen entschieden und Himmler hat ihn gewonnen. Und damit ist die SS auf einmal sozusagen einfach so ein Rollentausch. Jetzt bin ich auf Platz 1 und die SA ist auf Platz 2. Und damit ist sozusagen 10 Jahre nach der Gründung, jedenfalls ungefähr 10 Jahre nach der Gründung, ist die SS die dann dominant werdende Prügel- und Kampftruppe innerhalb der NSDAP und auch innerhalb des Deutschen Reiches. So, und wenn wir so SS sagen, dann meinen die meisten von uns die Waffen-SS.
Ja.
Das ist aber falsch. Die Waffen-SS gibt es erst seit 1939. Es gab sehr viele SS-Einheiten, die Infanterie-SS und die Gebirgsjäger und so weiter, alles aufgebaut zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, der im September 1939 mit dem Überfall auf Polen begonnen hat. Und in diesem Zuge wurde die SS als eine Einheit gegründet, die Waffen-SS dann als eine Einheit gegründet, die an der Front zu kämpfen hatte. So, und diese SS oder diese Waffen-SS gehörte zum Oberkommando der Wehrmacht. Also es war nicht eine eigenständig agierende Truppe, sondern es waren welche, die sozusagen unter der Hoheit der Wehrmacht liefen.
Okay, ich dachte, die wären völlig autonom gewesen.
Nein. Also Himmler hatte nicht die Hoheit sozusagen. Natürlich hat er das trotzdem gemacht, aber die formale, das ist, was ich eben sagte, ist überall Chaos. Die formale Hoheit hatte die Wehrmacht, deswegen hat die Wehrmacht auch immer gesagt, mit den Verbrechen haben wir nichts zu tun. Das haben die dann selbst gemacht. So, und jetzt ist die Frage, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht so ganz genau beantworten, aber meine Vermutung ist, glaube ich, erhärtet und kann man so sagen. Die haben natürlich auch an der Front gekämpft, aber sie waren vor allem im rückwärtigen Raum, also in den besetzten Gebieten, damit beschäftigt, Kommunisten, Juden, Intellektuelle, Linke, Sozialdemokraten, Gewerkschafter etc. zu suchen, zu finden, zu jagen und umzubringen. Also die vielen Verbrechen, die im Rückraum der Wehrmacht passiert sind, gehen zumeistenteils auf das Konto der Waffen-SS, wie im Übrigen auch die Verbrechen in den Konzentrationslagern aufs Konto der SS gehen, und zwar auf die Wachmannschaften. Also die SS.
Wo gehören die dann hin? Zur SS auch
die,
oder
die
zur
gehören
Wehrmacht?
Zur SS, waren aber eine eigene Gruppe sozusagen.
Okay, aber nicht der Wehrmacht unterstellt. Das heißt, die Konzentrationslager
waren
nicht der. Okay.
Nein. Die Waffen-SS, das muss man wirklich unterscheiden. Da waren dann Infanterie dabei, da gab es Gebirgsjäger, da gab es einfach bestimmte Kampfverbände, die dem Oberbefehl der Wehrmacht unterstanden haben, die aber natürlich sich deutlich abgesetzt haben von Wehrmachtsverbänden. Das war eine eigene Truppe und die waren auch mit eigener Ehre sozusagen unterwegs. Auf ihren Dolchen stand: Meine Ehre heißt Treue, und diese Treue haben sie den beiden obersten Verbrechern Himmler und Hitler geschworen und nicht irgendeinem Oberkommandierenden der Wehrmacht. Das war für die völlig wurscht. Die sind eingesetzt worden gegen Partisanen, gegen Widerstandskämpfer. Sie haben zahlreiche schwerste Kriegsverbrechen begangen und Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und wurden zu Recht, absolut zu Recht, im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1945-46 als kriminelle und verbrecherische Organisation tituliert. Mit der Konsequenz, dass alle, die ihr angehört haben, verfolgt werden konnten.
Was dann aber nicht passiert ist.
Was jedenfalls nicht in vollumfänglicher Form passierte, was aber dafür gesorgt hat, dass jede Menge höherer und höchster Funktionäre innerhalb der SS oder Waffen-SS über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika aus sind, rausgebracht wurden. Und da gab es dann das Gerücht, und ich will das auch hier durchaus sagen, es ist wirklich ein Gerücht, es habe eine Organisation mit dem wunderbaren Namen Odessa gegeben.
Das nun Gerücht, okay.
Die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Es wird so etwas Ähnliches gegeben haben, da bin ich auch ziemlich sicher. Aber den richtigen Beleg, den habe ich jedenfalls jetzt nicht gefunden, und ich glaube auch, ihn gibt es nicht. Was es aber sehr wohl gegeben hat, war diese berühmte Rattenlinie, also wo eben die Leute wie die Ratten rausgeschleust wurden. Ich weiß nicht genau, warum man das so als Ratten, vielleicht weil sie dachten, das sind alles Ratten. Die sind also rausgeschleust worden, zum Beispiel Adolf Eichmann, der dann als Ricardo Clement in Buenos Aires weitergelebt hat, oder eben auch Mengele, der KZ-Arzt mit diesen widerwärtigen medizinischen Versuchen an Gefangenen, vor allem auch an Kindern. Wo also dann wirklich deutlich wurde, da muss es eine Organisation gegeben haben, die denjenigen, die da wirklich von Verfolgung bedroht waren, aus dem Land herausgeholfen haben.
War das nicht die katholische Kirche?
Und es war nicht die katholische Kirche, es war der Papst oder der Vatikan. Und so, es hat aber auch viele Verfahren gegen SS-Angehörige gegeben. Und
aber nicht genug. Ich finde immer, mein persönliches Paradebeispiel ist immer Hans-Martin Schleyer.
Ja.
Ehemaliger Arbeitgeberpräsident, RAF-Entführungsopfer, auch von der RAF getötet worden, der war halt auch bei der SS.
Ja.
Und also damit haben die das ja unter anderem auch begründet, aber ich hätte es halt viel schöner gefunden, wenn der von der bundesrepublikanischen Gesellschaft in die Ecke gestellt und
das Problem,
mit Schande überzogen worden wäre.
Rennst du offene Türen ein, keine Frage. Das Problem aber ist, dass es auch viele Leute überhaupt nicht gesagt haben. Also ich muss ehrlich auch sagen, ich war vom Hammer geschlagen, als ich gelesen habe, dass Günter Grass in der SS war.
Ja.
Dass Henry Nannen, der Gründer und Herausgeber des Stern, davon SS, dass Hardy Krüger, ja, der Weltenbummler SS-Mann war, oder dass Derrick namens Horst Tappert im bürgerlichen Leben eben auch in der SS war. Also es waren sehr viele Leute in der SS. Insgesamt habe ich gefunden, es kann aber auch sein, dass die Zahl sich auf das Ende des Dritten Reichs bezieht, also etwa 900.000 Leute, die darin Mitglied waren und die diese Nummer auf dem oder diese Blutgruppe auf dem Arm tätowiert hatten.
Aber so. Das Dritte Reich war doch so akribisch im Aktenführen und alles aufschreiben und dokumentieren. Man wollte diese Leute damals nicht verfolgen. Ne? Also habhaft werden hätte man derer können, oder? Also Hardy Krüger, Hans-Martin Schleyer.
Ja, das stimmt. Es gab natürlich Daten und es gab auch Akten. Im Übrigen genauso wie bei der Stasi, die haben wir auch alles aufgeschrieben. Jetzt muss man aber tatsächlich auch bedenken, es hat sehr viele Akten mit Namen der Alliierten gegeben. Mhm. Die Amerikaner haben dann im Document Center in Washington sehr viele Akten gehabt, auch über natürlich SS-Leute. In der DDR lagen eben auch sehr viele Akten. Dort wurden die dann auch vor Gericht gestellt. Es hat dort sehr viele Verfahren gegeben. Übrigens bei uns hat es auch Verfahren gegeben im Westen, aber wie du richtig sagst, eben nicht genug. Ja. Man wusste aber auch nicht von allen, ob sie nun welche sofort, ob das nun SS-Leute waren oder nicht. Und was noch wirklich dazu kam, die Bundesrepublik Deutschland war ab Anfang der 50er Jahre, ich sag mal 51, 52, so war klar, dass die Bundesrepublik Deutschland in die NATO sollte. Mhm. Und der damalige NATO-Oberbefehlshaber war Dwight D. Eisenhower, das war der spätere US-Präsident. Und Dwight D. Eisenhower hat Anfang der 50er Jahre in einem Brief an Konrad Adenauer festgestellt, dass die SS-Soldaten, sofern sie tapfer für ihre Heimat gekämpft haben, nicht mehr zu verfolgen sind. Ah. Das heißt, wenn man dem keine Verbrechen nachweisen konnte, dann wurde Adenauer sozusagen höflich gebeten, von weiteren Verfolgungen abzusehen, weil man nämlich diese Leute vielleicht auch noch gebrauchen konnte für den Aufbau der Bundeswehr, die ja dann tatsächlich formal 1955 abgeschlossen war. Also Mitte der 50er Jahre war klar, die Bundeswehr ist Teil der NATO. Hm. Die Aufbauarbeiten haben sehr viel früher begonnen, natürlich auch die Rekrutierungen. Und wo sollten die anders herkommen als aus der Wehrmacht? Das war gerade mal 10 Jahre her, also woher sollten sie sonst kommen? Und da wollte man nicht von vornherein auf diese Leute verzichten, die in der SS waren, sofern sie nicht an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Und jetzt ist es natürlich wirklich schwierig. Wir haben alle im Schulunterricht diesen furchtbaren Film gesehen, wo so eine Reihe von Soldaten mit Gewehren an einer Grube stehen und dann laufen da, weiß ich, 30, 40 Leute rein, stellen sich hin, werden erschossen und fallen da rein.
Genau, bisschen ungelöschter Kalk drauf, nächste.
Genau, Woche. Das hat jemand von außen so gefilmt irgendwie und der Film hat irgendwie den Weg nach draußen gefunden, keine Ahnung wie. So, auf dem Film erkennst du aber nicht, welche Soldaten das waren oder welche SS-Ränge da standen oder welche Gesichter das waren, jedenfalls nicht in diesem Film. Und sofern du das nicht belegen konntest, wurden diese Leute einfach schlicht in die westdeutsche Gesellschaft oder die Bundeswehr wieder integriert. Mhm. Das Einzige, wo dann auch wirklich die Empörung der Bevölkerung groß war, das war so bei den Wachmannschaften von Auschwitz. Es gab die Auschwitz-Prozesse 63 bis 65, 66, wo also die Öffentlichkeit jeden Tag durch die Berichterstattung in den Medien auf diesen Komplex Auschwitz-Birkenau hingestoßen wurde. Und sie konnten jeden Tag Fotos von diesen Frauen und Männern sehen, die da Wachmannschaften waren. Und das waren natürlich auch Leute in der SS, die also wirklich allerschwerste Verbrechen begangen haben und dann kalt lächelnd da saßen und sich von nichts gewusst, ja, und so weiter. So, und damit wurde nochmal sehr deutlich, und das hat auch in der Gesellschaft in Deutschland einen Umschwung gegeben im Denken, nochmal sehr deutlich wurde dabei, was das eigentlich wirklich gewesen ist. Also diese Auschwitz-Prozesse, die haben wirklich aufgerüttelt. Unabhängig davon, welche Urteile gefällt wurden. Mhm. Alleine die Tatsache, dass sie öffentlich breit debattiert und dargestellt wurden, hat eben schon eine Wirkung gehabt. Und umso verzweifelter, muss ich wirklich sagen, bin ich, wenn es heute irgendeine Pappnase gibt, die die SS versucht zu verharmlosen oder die Mitgliedschaft, naja, jetzt lass es auch mal gut sein, da muss ich wirklich sagen, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Und das gilt natürlich auch wirklich in besonderer Weise auf bestimmte Personen innerhalb der AfD. Also Herr Krah, der sagt, nicht jeder der Leute war ein Verbrecher. Das würde ich insofern zurückweisen wollen, dass vielleicht nicht jeder dieser SS-Leute Blut an den Händen hatte, persönlich. Aber sie waren Teil einer verbrecherischen Organisation und sind damit genauso schuldig wie diejenigen, die ihnen die Befehle gegeben haben.
Partisanen entscheidet diese Frage über das Strafmaß, nicht über die Strafbarkeit.
Genau, also es ist absolut hirnrissig. Ja. Und dass diese Gestalten jetzt im Deutschen Bundestag sitzen, ist eine absolute Katastrophe und wird uns im Ausland viel Ärger bereiten, zu Recht im Übrigen.
Nur außer im faschistischen Ausland. Also so jemand außer wie Orban findet das natürlich super.
Ja. Okay, also die Verzweiflung ist da wirklich groß, weil es liegt so offen auf der Hand, was das war, und das bestreitet auch niemand. In der Wissenschaft gibt es keine keinen Streit um irgendwas, also um die SS oder sowas. Das ist einfach klar. Adolf Eichmann hat die Shoah organisiert und Mengele hat Medizinversuche im Vernichtungslager durchgeführt. Das ist so. Ja, da muss man nicht drüber debattieren. Aber wird trotzdem gemacht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 7. April 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht.